Okay, ich habe heute Abend ein Thema mitgebracht, was mir auf dem Herzen brennt. Wir wollen gleich zusammen mal die Bibel aufschlagen, und zwar in 2. Mose, Kapitel 31. Aber bevor wir das lesen, ihr dürft schon mal blättern, dann geht es ein bisschen schneller. Aber bevor wir es lesen, vielleicht zum Hintergrund. Weil diese Bibelstelle, die spricht hinein mitten in eine ganz besondere Situation. Und zwar, es geht um das Volk Israel. Vielleicht habt ihr das schon mal mitgekriegt, die waren in Sklaverei, sie waren in Ägypten, dann wurden sie herausgerettet, Mose hat sie geführt von den Ägyptern weg, durchs Schilfmeer, die ganze Armee ist untergegangen, das Volk wurde bewahrt und war auf der Reise ins verheißene Land, in das Land, was Gott ihnen versprochen hat, dass er ihnen geben wird. Und sie sind mitten in dieser, auf diesem Weg. Sie haben gelernt, Gott versorgt sie, hat Wunder getan, wie er sie übernatürlich mit Essen und mit Getränk, also mit Wasser versorgt hat. Sie haben schon die erste Schlacht gewonnen und sie haben sich strukturiert. Und irgendwie für mich, wenn ich das so aufzähle, hört sich das alles an wie unsere Church hier. Wir haben schon die ersten Meter sind wir unterwegs. Wir haben schon die ersten Zelte aufgebaut hier. Wir haben uns strukturiert. Wir sind so irgendwie mittendrin. Und plötzlich, in dieser ganzen guten Bewegung und Reise, es war klar, es sollte von A wie Ägypten nach B wie Israel oder verheißenes Land, wie auch immer, Land Kanaan, ja. Also es sollte von ganz klar, Anfang und Ende war definiert und sie waren mittendrin. Und jetzt macht Gott hier einen Schnittpunkt und sagt, Leute, jetzt kommt ein besonderer Moment. Er sammelt sie am Berg Sinai und er ruft Moses, sein Diener, den Führer von diesem Volk, ruft er zu sich auf diesen Berg und er begegnet ihm in einer ganz besonderen, dramatischen Art und Weise. Und es lohnt sich, also dieses ganze Buch 2. Mose ist richtig schön zu lesen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Das macht richtig Spaß. Und es passiert ganz viel. Gott offenbart sich selbst, er offenbart seine Gebote, er zeigt Mose, was ihm wichtig ist für das Volk, nach welchen Gesetzen und Regeln sie sich verhalten sollen. Und er beschreibt ihm den Bauplan für ein Heiligtum, was er Mose aufträgt, dass er es bauen soll. Und es ist interessant, es wird alles beschrieben, jeder einzelne Pfosten wird beschrieben, die verschiedenen Lagen an Decken und goldene Gefäße und alles wird Punkt für Punkt. Es ist unglaublich, wenn du das liest, du denkst, Mensch, okay, was hat das jetzt für mein Leben irgendwie für heute zu tun? Vielleicht im ersten Moment gar nichts. Das hat eine starke geistliche Bedeutung, jedes Einzelne, und es hat auch für das Volk wichtige Bedeutung gehabt, alles, was da gebaut wurde. Und Pastor Richard Krüger hat uns ja super darüber auch gepredigt, über dieses Allerheiligste und so weiter. Also da steckt ganz viel drin und Gott nimmt sich die Zeit, es detailliert aufzuzählen, und er zeigt ihm alles bam, bam, bam. Und ich habe mich gefragt, hey, also warum macht Gott jetzt sowas? Die sind doch eigentlich im Umziehen gerade. Die wechseln ein Land ins andere und zwischendrin hast du quasi an der Raststätte. Plötzlich sagt Gott, ja Moment, jetzt bauen wir uns hier so ein Heiligtum. Und das ist ja auch nichts Einfaches. Also mit Goldschmiedereien und Verzierungen und verschiedene Dachsfelle, die da genäht werden und alles. Also das ist richtig eine Kostbarkeit. Und Gott sagt es einfach so Mose, hey, so, hier ist, schau mal, so und so und so, das sollst du mir alles bauen. Und ich glaube, allein dieses, dass Gott sich diesen Moment nimmt mit diesem Volk, ist schon eine Botschaft für sich. Es zeigt, Gott ist nicht unbedingt in allererster Linie interessiert, ob wir das Ziel erreichen und wie toll wir das alles packen, sondern zuallererst ist Gott interessiert an dir und an mir, an uns Menschen. Deswegen nimmt er sich diesen Moment, wo er einen Bund schließt mit diesem Volk, das macht er auch, also es gehört alles in dieses Umfeld rein, wo er ihnen zeigt, wie er sich vorstellt, dass sie leben sollen, untereinander, aber auch in Bezug auf Gott. Und auch dieses Heiligtum, was da gebaut werden soll, ist warum? Damit Gott einen Ort hat, wo er sich niederlassen kann. Er möchte wohnen, er möchte da sein, er möchte mitten im Volk sich aufhalten. Natürlich in dieser Zeit im Alten Testament war das noch mit vielen Begrenzungen und Trennungen verbunden, aber es ist ein Bild dafür, wie sehr Gott sich wünscht, unter den Menschen zu sein. Ist es nicht stark? Ich finde es voll Hammer. Also ich hätte gesagt, Gott, du machst es falsch. Erstmal schick die Leute richtig ins Land, dann sollen sie ihre Häuser bauen und dann definiere diese ganzen Details. Aber nein, Gott macht, so würden wir es vielleicht tun, aber Gott ist so sehr an seinem Volk interessiert, dass er sagt, Moment, wir nehmen uns jetzt diesen Moment. Ich zeige euch, wie ich über euch denke. Wir schließen einen Bund miteinander. Wir regeln die Regeln, nach denen wir spielen wollen. Wir baut mir ein Ort, wo ich mich aufhalte, die Stiftshütte. Das ist echt stark. Das finde ich richtig, richtig Hammer. Und jetzt in diese Situation hinein, ihr müsst euch vorstellen, Mose auf dem Berg, es blitzt und donnert und er ist mit einem Haufen Sklaven losgezogen. Die hatten irgendwie ein paar Sachen noch mitnehmen können, aber sie sind alle jahrelang versklavt gewesen. Gott listet ihm detailliert alles auf und dann kommt was echt Schönes. Und zwar der Herr, ist jetzt Kapitel 31, Abvers 1, der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, den des Sohnes Hurs vom Stamme Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk, Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Ist es nicht Hammer? Boah, was war das für ein Typ? Wie war der drauf? Also es ist ja alles Hightech sozusagen in dieser Zeit hinein. Feine Goldarbeiten, feine Schnitzereien und so weiter. Das ist alles, was er hier einem Mensch, und natürlich, ich stelle mir schon vor, Theologen sicher versuchen, die das irgendwie jetzt darzustellen, warum der das vielleicht alles konnte, aber ich glaube, dass Gott hier übernatürlich Menschen begabt hat mit einer Fähigkeit, was zu tun, was sie noch nie vielleicht gesehen haben, was sie noch nie getan haben, aber in dem Moment hat Gott ihn befähigt, das alles auszuführen. Und dann geht es weiter, sieh, ich habe ihm Oholiab, den Sohn des Ahisamachs, ich wusste, es geht schief, vom Stamm Dan als Mitarbeiter gegeben. Dazu habe ich jedem, der ein weißes Herz hat, Weisheit, alles gut, ist nichts passiert, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. Das Zelt der Begegnung, die Lade des Zeugnisses, die Deckenplatte darauf und alle Geräte des Zeltes. Dazu den Tisch und all seine Geräte, den Leuchter aus reinem Gold und all seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar und all seine Geräte, das Becken und sein Gestell, auch die gewirkten Kleider und die heiligen Kleider für die Priester, für den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne zur Ausübung des Priesterdienstes und das Salböl, das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Nach allem, was ich dir geboten habe, sollen sie es machen. Ist es nicht Wahnsinn? Ihr müsst euch vorstellen, mitten in der Wüste, ein Haufen voller Sklaven, die nichts anderes getan haben, als irgendwie Lehm zu backen und irgendwie harte körperliche Arbeit zu tun. Gott begegnet Mose und offenbart ihm sein Herz, seinen Wunsch nach Gemeinschaft, nach einem Ort, wo er sich aufhalten kann. Und dann tut er ein Wunder. Ganz normale Sklaven werden plötzlich verwandelt zu Meister des Handwerks, von Künsten selbst irgendwie. Da waren sogar Näher dabei, so hier Designer, Klamottenhersteller irgendwie und Räucher, Parfümerie und was auch immer. Das war alles plötzlich da. Da waren Menschen und ich weiß gar nicht, als die Namen aufgerufen wurden, wie die wohl reagiert haben. Die haben wahrscheinlich selber einen Schreck gekriegt und gedacht, Hilfe, was? Ich, der Oli, was? Ich bin, okay, gut, wenn du das sagst, Mose, ich mache es, dieses ganze Zeug, was da alles drin ist. Und ich finde es so stark, Gott, er zeigt dem Mose nicht nur dieses ganze detaillierte Beschreibung, wie er sich diese Hütte vorstellt, sondern er befähigt auch gleichzeitig Menschen um ihn herum, die das Ganze, für mich ist es ein Wunder, vollbringen werden. Und jetzt, jetzt möchte ich einen Sprung machen. Das ist im Alten Testament, das ist vor tausenden Jahren passiert. Und wir sind heute im Jahr 2014 mittlerweile angekommen. Und es braucht nicht ganz so viel Fantasie zu schauen und zu erkennen, dass Gott den gleichen Plan aufs Neue wieder begonnen hat. Gott baut sein Reich ungehindert, noch viel mehr als damals. Damals mussten Räucheropfer und diese ganzen, alles, was ich beschrieben habe, war notwendig, um sich Gott nur ein bisschen nähern zu dürfen. Ein riesen Hindernis im Grunde. Und Gott hat so weit den Weg bereitet, damit es doch noch möglich war. Und heute, durch den Tod Jesu, wir können so nah ihm sein, Amen, wie niemals zuvor. Ist es nicht genial? Und wisst ihr, nochmal hat Gott sich vorgenommen, ein Heiligtum zu bauen. Und wisst ihr, wie es aussieht? Es ist seine Gemeinde. Es ist die Gemeinde Gottes, die gebaut wird auf der ganzen Welt. Und weißt du, wo die Priester sitzen? Weißt du, wo die berufenen Arbeiter sitzen? Sie sitzen hier. Ist es nicht genial? Oh Mann! Willkommen, Oli Moli, Holy Malach! Und wie auch immer der andere hieß, das bist du und das bin ich. Wir sind berufen als Arbeiter in Gottes Reich. Und wenn er uns berufen hat, dann wird er uns auch befähigen. Oh Mann, ich finde es so Hammer, dieses Bild zu sehen. Und so sehr sich Gott Mühe gegeben hat, jeden einzelnen Stein und Pfahl von diesem Heiligtum, von dieser Stiftshütte zu beschreiben. Wie sieht es aus in der Gemeinde Gottes, in seiner Kirche? Es ist interessant, Jesus, in der Zeit, wo er auf der Erde war, er hat nicht definiert, wie Kirche aussehen wird. Überhaupt, das war eine Überraschung am Pfingsten. Bäm, ist es entstanden, Kirche. Da war sie, hallo, Gemeinde, die Herausgerufene. 3000 Leute, buff, plötzlich war sie da. Damit hat niemand gerechnet. Jesus hat nicht definiert, wie unser Gottesdienst, wie man als jemand, der predigt, aussehen soll. Keine Definition da. Er hat nicht definiert, ob eine Orgel oder ein Schlagzeug vorne steht, den ganzen Stil. Es gibt keine Antwort in der Bibel darauf. Aber Jesus hat sehr genau definiert, nicht das Aussehen, sondern die Art und Weise, die Werte, das Herzblut. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut in der Vorbereitung. Ganz oft heißt es, Jesus predigte von dem Reich Gottes, was anbricht, was kommen wird, was bald kommt. Er hat gepredigt vom Reich Gottes und von dem Evangelium, von der guten Nachricht. Und das ist Wahnsinn, wenn man da reinschaut. Reich Gottes, was bedeutet das? Da kannst du jetzt alles reinpacken, wenn du die verschiedenen Themen so durchgehst, die Gleichnisse. Er hat nicht definiert, wie Gottesdienst im Jahr 2014 aussehen soll. Aber er definiert, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wie sind die Regeln in Gottes Reich? Darüber hat Jesus gepredigt. Und die Leute, die hat es in den Socken gehauen. Weil manche Dinge, die er gesagt hat, manche Gesetze, die er aufgestellt hat, waren weit größer wie das, was selbst die Gesetzeshüter dieser Zeit, die Frommen, die alles versucht haben, richtig zu machen, was sie verlangt haben. Vielleicht nicht größer in der Hürde, aber größer in der Herzenshaltung und Anforderung. Und so Jesus, er definiert in seiner ganzen Schaffenszeit die Art und Weise, die Werte, die, man kann sagen, eine Kultur des Königreiches, was er aufrichten wird und was anbrechen soll und was angebrochen schon ist. Er definiert es und er legt es aus und er bringt es den Menschen die ganze Zeit, er verwendet es in seine Jünger, er investiert sich rein, damit sie verstehen, mein Königreich funktioniert anders. Meine Regeln, das sind Herzensregeln und keine Verurteilungsregeln, Richterregeln, keine gnadenlosen Regeln, sondern es sind Regeln eines liebenden Gottes. Amen? Amen. Oh Mann, das ist doch eine gute Hoffnung, oder? Amen. Wir haben einen Gott, der uns liebt, wir haben einen Gott, der an Nähe zu uns interessiert ist und der zum zweiten Mal sich auf den Weg macht, sein Heiligtum hier zu bauen, ein Ort seiner Gegenwart, seiner Anwesenheit, seiner, wo Gott sichtbar wird. Im Alten Testament war es so, die Wolke des Herrn kam über diese Stiftshütte, über dieses, und jeder konnte es sehen. Puff. Nachts Feuersäule, tagsüber Wolkensäule. Und heute, in unserer Zeit, was ist es hier? Die Gegenwart Gottes, sie ist spürbar, da wo Menschen an Jesus glauben, wo sie sich versammeln, wo Gemeinde passiert. Heute Abend soll Gegenwart Gottes spürbar sein. Ist es so? Amen. Hammer. Stell dir vor, das, was früher die Feuersäule war, sind jetzt die Menschen, die Jesus nachfolgen, die Feuersäule auf sich haben, den Geist Gottes in sich. Das ist unsere Identität als Gemeinde Jesu. Ist das nicht Wahnsinn? Oh, ich bin total, sorry. Es ist echt Wahnsinn. Und diese Reich-Gottes-Kultur, diese Kultur seines Königreiches ist, ich möchte es ganz kurz mit zwei Aussagen definieren. Und zwar, das erste ist, es geht darum, dass wir Gott lieben. Ist doch gut, oder? Das ist die Grundlage von allem, dass wir, alles ist darauf ausgerichtet, wir lieben Jesus. Wir sind zentriert auf Jesus. Wir verherrlichen Jesus. Kirche dreht sich um Jesus, weil er ist unser Herr und unser Retter. Das ist unsere erste Säule, das ist, was unsere ganze Wesen und, wenn ich von Kultur rede, was ist Kultur? Kultur ist, ja, es definiert unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen, worüber wir uns freuen, was uns ausmacht, was uns prägt, was unsere Erwartungen sind, unsere Zielrichtung. Es ist Jesus. Und der zweite ist, wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Und darin ist alles zusammengefasst. Alle Gesetze, alle Regelmäßigkeiten, alle Ordnungen Gottes sind da drin verfasst. Wenn du Gott liebst, mehr als dich selbst, wenn du Menschen liebst, mehr als dich selbst, dann erfüllst du automatisch die Erwartung, die Gott an dich hat. Amen. Das ist, was uns als Gottes Königreich ausmachen soll, als seine Kinder. Und dieses Reich Gottes, es ist angebrochen, lesen wir in der Bibel, und es wird vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn unser König zurückkommt. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen sind wir eigentlich als Christen so diese verrückten Leute, die so eine Sehnsucht haben, so ein Brennen in sich. Warum? Weil wir warten auf unseren König, bald wird er kommen und dann wird es genial. Das ist unsere Hoffnung. Und was bedeutet es, Gott zu lieben als erste Säule? Wenn das uns prägen soll, was bedeutet das? Natürlich, er ist das Zentrum. Die Stiftshütte war mitten in diesem Volk, was sich gelagert hat. Alles hat sich daran orientiert, weil da war die Gegenwart Gottes. Wenn er weiterging, sind alle weitergegangen. Das ist, was uns als Kirche ausmachen soll, als Alive Church. Wir wollen uns lagern in der Gegenwart Gottes. Deswegen haben wir diese Zeit, wo Gott reden darf und wo wir warten einfach, was passiert, weil wir erleben, wie Gott redet und wirkt. Und wir brauchen es, ich brauche das. Brauchst du es auch? Hey, Jesus, danke, dass du wirkst in unserer Gemeinde. Ich bin so dankbar. Was bedeutet es noch? Natürlich, wir kennen das. Psalm 84, ein Tag in deinem Haus, in deinen Vorhöfen, ist besser, Moment, ich muss, ist besser als sonst 1000 andere. Lieber die Tür hüten im Hause Gottes, als wohnen in den gottlosen Hütten. Lieber nur an der Tür stehen im Hause Gottes, als wohnen in den Hütten von den Gottlosen. Und weißt du, die Tür im Hause des Herrn, schau dir mal unsere Tür an. Das ist keine Luxustür, das ist Baujahr 1962, draußen steht's. Diese Tür ist nach menschlichen Gesichtspunkten und diese ganze Hütte hier, es ist nichts Besonderes. Und wenn ich mir die Paläste von den Menschen dieser Welt anschaue, das ist wirklich mit Whirlpool und allem hin und her. Aber warum ist ein Tag, ein Moment hier besser? Weil Gott hier ist. Und jetzt, es ist wichtig, dass wir dieses kapieren. Wir lieben Gott und er ist unser Zentrum. Jesus ist unser Zentrum, unsere Beziehung zu ihm. Weil natürlich sieht doch alles viel besser aus, wie das Haus Gottes im, jetzt versteht mich nicht falsch, vom Natürlichen her. Es ist doch, wir müssen doch ehrlich sein, es gibt doch so schöne Dinge auf der Welt, die besser aussehen für unser Auge. Es macht so Spaß, einfach am besten den ganzen Sommer in den Sommerferien zu sein, auf der Yacht irgendwo oder in, wo auch immer, sich in der Sonne zu bräunen. Das ist doch viel schöner und angenehmer für mich selber, als im Haus Gottes an der Tür zu stehen. Welcome Team, wo seid ihr? Wisst ihr noch die Zeit, als es minus 5 Grad hatte und ihr standet draußen? Ganz ehrlich, es ist doch schöner, nicht dort zu stehen. Und es fordert uns heraus, in unserer Identität ist Jesus das Zentrum meines Lebens. Ist er wirklich das Zentrum meines Lebens? Und wenn du dich ertappst, dass du sagst, nein, Heiko, ich will nicht bei minus 5 Grad an der Welcome-Tür stehen, sondern lieber in Mallorca in der Sonne, dann, hey, willkommen beim Umdenken. Ich wünsche dir, dass Jesus dir begegnet und dass du erkennst, wie wertvoll es ist, in seiner Gegenwart zu sein. Amen. Oh Mann, weil das kann man nicht erzwingen. Ich kann es dir nicht einpflanzen. Du musst jetzt so sein. Aber ich will in die Sonne. Du musst so sein, du musst an die Tür, weil das ist schön. Geht nicht, ne? Aber wenn Jesus dir begegnet in deinem Herz, dann brauche ich dir nichts sagen, weil du weißt, es ist gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Okay, ich muss Gas geben. Genau, machen wir weiter. Menschen lieben. Jeder im Haus Gottes soll jeder Mensch angenommen sein, geliebt sein. Jeder Mensch soll seinen Platz haben, egal wo er herkommt, was für einen Bildungsstand er hat, was für ein Alter er hat, was für eine Hautfarbe er hat, wie er aussieht, wie er riecht, wie er schmeckt, was auch immer. Im Haus Gottes hat jeder Mensch seinen Platz. Amen. Come on, alive church. Aber warum? Warum? Weil Gott liebt Menschen. Und seine Kinder lieben Menschen. Amen. Wir lieben Menschen, egal wo sie herkommen. Warum? Weil unser Vater liebt Menschen. Weißt du, du kannst dir im Natürlichen, wenn du Kinder hast, du kannst dir alle Mühe geben, die machen jeden Mist nach, den du auch machst. Und so sind wir herausgerufen, Gott alles nachzumachen, Jesus nachzumachen, was er uns vorgemacht hat. Und auch hier wieder, das ist nicht normal. Jeder ist darauf gepolt, dass er sich die Menschen sucht, die zu ihm passen, die nach seiner Nase sind, die nach seiner Herkunft und was auch immer. Man sucht sich alles schön. Guck nur mal morgen früh in den Bus oder in die Straßenbahn, wie jeder sich schön sortiert. Aber unser Gott, er liebt jeden Menschen. Er wünscht sich, dass dieses Haus hier ein Platz ist, wo jeder angenommen ist. Amen.
Amen.
So, und jetzt kommt was ganz Gemeines. Wir sagen Amen, aber wir meinen, kein Problem, Heiko, weil unser lieber Pastor, der kümmert sich darum. Das funktioniert schon. Der schaut nach jedem. Der Herr hat ihn so gesegnet. Er liebt alle Menschen. Und dann steht unser Pastor alleine mit allen Menschen, die hier ankommen. Und er trägt die Verantwortung, weil du sie ihm gibst und erwartest und du lädst auf ihn, dass er sich um alle Nationen kümmert und jeden Einzelnen, der kommt. Und du machst es dir total einfach. Weil in dem Moment, wo jemand kommt, der dir vielleicht nicht passt, den du nicht verstehst, denkst du, na, also das ist nicht mein Job. Da machen das jetzt andere. Hey, die Life Church soll ein Ort sein, wo jeder Mensch angekommen ist. Und wir werden es nicht schaffen, wenn Graziano hat es wirklich in seinem Herzen, ich weiß es. Aber wenn er der Einzige ist, der so lebt, dann wird es nicht funktionieren. Da sind wir alle herausgefordert. Nehmen wir diesen Auftrag an? Egal, was es kostet. Wir wollen internationale Gemeinde sein. An Ostern werden wir das feiern. Das ist total schön, weil der Himmel ist auch international. Amen. Aber ich verspreche dir eins, es ist nicht einfach. Das kostet uns auch was, so zu sein. Und es kostet uns was, nicht um uns selber zu drehen, weil es widerspricht unserer Natur. Die Welt sagt dir, dreh dich um dich selber. Jesus sagt dir, sei für andere Menschen da. Lass uns füreinander da sein. Okay, wir sind verantwortlich. Nächster Punkt. Wir sollen, wenn wir Menschen lieben, können wir nicht schlecht über Menschen reden. Wenn du jemanden liebst, kannst du nicht Schlechtes über ihn sagen. Wenn du ihn nicht kennst, ist es einfach. Wenn du ihn hasst, ist es einfach. Aber wenn du jemanden lieb hast, dann fällt es dir schwer. Du schaffst es nicht, was Böses über ihn auszusprechen. Richtig? Das heißt, Alive Church,
Wir wollen uns von Gottes Kultur, seinem Königreich, seinen himmlischen Regeln beeinflussen lassen, wollen, dass es unsere Kultur ist. Das passiert nicht von alleine, sondern wir müssen es kultivieren. Wir müssen es pflegen. Und so müssen wir aufhören, schlecht über Menschen zu reden, schlecht über andere, über Menschen, die nicht da sind, über Gemeinden, über Dinge, die passieren. Wir müssen einfach aufhören, Schlechtes zu tun. Weißt du, es gibt keinen Auftrag in der Bibel, dass wir andere richten sollen und andere beurteilen und Schlechtes über sie aussprechen sollen. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Menschen zu segnen, Gutes auszusprechen. Amen. Und ich wünsche mir so, und ich nehme mich mit rein, hey, Life Church, lass uns doch alle gemeinsam eine Kultur pflegen, dass wir nicht schlecht über Menschen reden. Lieber sagen wir nichts, lieber sagen wir Gott segne ihn, als dass wir was Schlechtes aussprechen. Amen.
Amen.
Warum? Das ist die Kultur, die Jesus in seinem Königreich haben möchte. Und es ist auch eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung. Wir müssen es pflegen. Eine Kirche, die wächst, ich habe da schon mal drüber gepredigt, das bedeutet, also was das bedeutet, aber eine Sache ist, wir müssen Dinge ausprobieren. Es ist total verrückt, in einer Wüste plötzlich anzufangen, Gold zu schmieden und edle Dachsfelle miteinander, was auch immer, und so ein Ding aufzurichten. Es ist verrückt, man macht sowas nicht. Man geht in eine Weltmetropole und dort ist alles da, das sind Schmieden und so weiter. Aber wenn Gott spricht und hineinredet, dann ist es manchmal an den Orten, an denen wir es nicht erwarten und mit den Umständen, die einfach da sind. Und das bedeutet, also beim Volk Israel, bin ich mir sicher, die waren befähigt und da war eine übernatürliche Führung Gottes. Ich glaube, da ist wirklich das exzellenteste Werk entstanden. Aber in der Gemeinde, sind wir ehrlich, manchmal bedeutet, wenn wir Gott gehorsam sind, dass wir einfach Dinge ausprobieren. Amen. Wir haben einen Auftrag, wir wissen nicht genau, wo es hingeht, aber mit dem, was wir haben, sagen wir, ja, Jesus, wir gehen vor. Natürlich haben wir Menschen, die berufen, gerufen und besondere Ereignisse haben wir, ja. Aber es gibt auch Momente, wo wir einfach tun, wozu uns Gott berufen hat und wir laufen einfach los. Das bedeutet, wir müssen ausprobieren, wir müssen Dinge versuchen, so gut wir es können. Amen. Und was tun wir in Gottes Königreich? Wir geben für den König, geben wir unser Bestes. Natürlich, ist logisch, oder? Aber Dinge auszuprobieren bedeutet, wir müssen auch ein bisschen Geduld miteinander haben. Als diese Männer da berufen wurden, ich spiele uns das mal vor, wie das in unserer Zeit aussehen würde. Da wird plötzlich der Name von irgendjemand kommen und dann heißt es, ja, das ist jetzt unser neuer Nanotechniker und Computerspezialist und das ist jetzt der Fach für irgendwas, Atomphysik. Und wir würden alle sagen, das kann ja mal gut gehen, das wird nichts, das klappt nicht. Das ist doch unsere typische Reaktion, oder? Wir sagen, nee, das funktioniert nicht. Und ich finde es so schade, wenn das unsere Realität ist in Gottes Königreich, dass wir so übereinander denken. Weißt du, Gott beruft Menschen und er ruft sie an eine Position und er befähigt sie auch. Und manchmal ist es ein Prozess, wo Menschen hineinwachsen müssen, wo Dinge einfach in Bewegung sind. Lasst uns nicht schlecht über sie denken, das wird nichts, das klappt nicht. Wir haben gerade als Gemeinde, wir sind alles am Aufbauen, alles entsteht, an allen Ecken alles gleichzeitig. Unsere Techniker, die machen es erst seit 3 Monaten, manche sind ganz neu dabei. Unser Beamermann, der schart seine Leute um sich, macht einen super Job, aber es ist alles neu. Unsere Welcome Lounge, wir hatten noch nie so eine Welcome Lounge in dieser Art und Weise. Alles ist am Probieren. Aber lasst uns doch vertrauen, dass hier Gott Menschen an Positionen gestellt hat. Und das lasst uns mit Respekt mit ihnen umgehen und vertrauen, hey, das ist die Person, die Gott hingestellt hat. Ich bringe mich damit ein, auch wenn gerade alles chaotisch läuft, was auch immer. Aber trag doch die Arme, trag sie mit. Das ist Reich Gottes Kultur, dass wir einander die Arme hochhalten und tragen und diese Spannung aushalten. was passiert jetzt, wo geht's hin, wie, wir bauen hier so ein goldenes Ding, das hat es noch nie gegeben, wir wollen doch nach verheißenes Land und nicht jetzt plötzlich Goldschmiede. Was ist denn da los? Gott, was hast du vor? Lasst uns aushalten, dass Gott Dinge tut, die wir nicht erwartet haben. Lasst uns aushalten, wenn Menschen berufen werden und befähigt werden und dann passieren wunderbare Dinge. Auch wenn du es vielleicht noch nicht verstehst. Amen? Amen. Oh Mann, ist so ruhig geworden. Sage ich was Falsches? Seid ihr noch bei mir? Hilfe! Wirklich, wir können das kann wirklich eine Schädigung sein für unsere Miteinander, für das, was wir prägen miteinander, für die Kultur, die uns ausmacht. Wenn wir nicht richtig damit umgehen, wenn wir nicht die Menschen ehren, die Gott einfach an Ort und Stelle gesetzt hat. Unserem Pastor, der an oberster Stelle steht einfach, die Verantwortung trägt, dass wir ihm die Arme hochhalten, dass wir uns hinter ihn stellen. Einfach vertrauen, Gott hat ihn berufen, Gott wird ihn segnen, Gott wird ihn gebrauchen, er wird ihn durchführen, wir tragen ihn. Amen. Es sind Momente, wo vielleicht Dinge schieflaufen. Und ey, im Moment, es läuft alles gut. Ich genieße es, ich liebe es, aber ich sag schon, es werden Momente kommen, wo es schief geht. Wo du denkst, warum muss ich jetzt hier sitzen? Und alle anderen machen was, aber ich bin jetzt da. Wir haben am Donnerstag hatten wir eine Hammer Creative Team Night und es war super. Alle waren diszipliniert dabei. Die einen haben was geprobt, die anderen mussten warten, aber sie waren an ihrem Ort und haben einfach ausgehalten, diesen Moment, wo bei ihnen gar nichts passiert. Warum? Weil sie haben es getragen. Sie haben diesen Moment getragen, weil sie wissen, bei mir passiert gerade gar nichts, aber ich trage es jetzt mit, damit hier was passiert. Und so tragt einer die Last des anderen. Amen. Amen. Das ist Reich Gottes Kultur. Yes. Oh Mann, ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir das noch mehr und mehr verinnerlichen. Und das ist meine Predigt heute Abend, damit komme ich auch zum Schluss. Wir sollen uns gegenseitig stärken, wir sollen miteinander träumen, wir sollen Verantwortung übernehmen, da wo Gott uns hinsetzt, damit wir Reich Gottes bauen. Diese Stiftshütte, diese Kirche hier, die hat noch einiges vor sich, da muss noch viel passieren. Fürs Volk Israel, ich weiß nicht, wie lange es ging, aber irgendwann war es abgeschlossen. Aber die Gemeinde Jesu, da gibt es nur einen Endpunkt, und zwar, wenn Jesus wiederkommen wird. Und solange wollen wir einfach miteinander einstehen und unser Bestes geben. Amen.